Ja, ihr Lieben, uiuiui. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem dritten Adventgottesdienst. Ich bin total begeistert. Das war jetzt richtig schön, David, was du da gemacht hast. Einfach super. Wie findet ihr den Raum geschmückt? Diesen Raum und das Treppenhaus hat die CWG gemacht. Unser Foyer, den Eingangsbereich und unser Bistro, die Eva und die Barbara. Das ist wirklich ein Applaus wert. Danke, ihr beiden. Mein Wort heute heißt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und wunderbar, ihr seid noch alle wach. Wir werden uns mehr auf den Weg konzentrieren. Natürlich ist die Wahrheit und das Leben auch wichtig und vielleicht auch mal erwähnt, aber sonst wird es ewig lange dauern. Wer war gestern bei diesem Konzert, bei diesem Cello-Konzert von Cello Bruce? Ja, ich sehe, dass viele Hände nur unten sind. Das heißt, ihr wart nicht da, habt ihr was versäumt, müsst beim nächsten Mal dabei sein. Okay, das ist eine gute Ausrede. Jetzt muss ich mal da ein bisschen rücken. Das ist gut, Doris. Das ist richtig. Wunderbar, wunderbar. Eine weitere Frage. Wer liebt Musik außer mir? Schlager, Rock, Pop, Klassik, Lobpreis. Dann kommen noch mehr Hände, ja. Mir geht es oft so, wenn ich mich vorbereite für eine Predigt, dann sage ich immer, Herr, was denkst du, was ist dran? Und dann kommt mir oft ein Lobpreislied in den Sinn. Diesmal war es ein weltliches Lied und es geht in etwa so, also ich singe es nicht, da will ich euch verschonen. Passt auf, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und hart. Genau, Tobias, hast du recht, ja. Zu wem passen diese beiden Sätze? Jetzt werden vielleicht ein paar ältere Geschwister sagen, ja, voll zu mir. Nein, sie passen natürlich zu Jesus. Wir wissen, was Jesus getan hat. Wir haben vorher davon gesungen, von dieser immensen Schuldenlast, die er auf sich genommen hat. Von allen Menschen, die gelebt haben, jetzt leben und noch leben werden, diese ganze Schuldenlast. Wir können da gar keinen Berg irgendwie aufzeichnen. Es ist eigentlich unmöglich, was er getragen hat. Er ist ans Kreuz von Golgatha gegangen mit dieser Schuldenlast und ist gestorben für uns. Ist in den Tod gegangen, aber wir wissen, er ist am dritten Tage auferstanden. Er lebt, er war hier nochmal sichtbar über etliche Tage, ist hochgefahren zum Vater, sitzt zur Rechten des Vaters und wir warten auf sein zweites Kommen. Amen. Das ist richtig. Und wir wissen, er hat uns eine Verheißung gegeben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, haben wir vorher auch gesungen. Er gab ihn nicht nur hier, wie manche sagen, als Christkindl, sondern er gab ihn ans Kreuz für uns, für unsere Schuld. Und jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Wie schön ist es zu wissen, ewiges Leben. Und hier sitzen etliche, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ist jemand außer mir auch glücklich darüber? Schon, oder? Ganz eine blöde Frage, aber da sehe ich immer, ob ihr noch wach seid. Das ist das Schöne, dass wir einfach glücklich sind. Der Psalm 1, den schauen wir uns später an, der Psalm 1, der spricht auch vom Glücklichsein. Glücklich und unglücklich. Eine Überschrift, oder es gibt ja mehrere Überschriften, immer wieder in den verschiedenen Übersetzungen sind Überschriften mit drin, damit man in etwa weiß, um was es geht. Und da heißt es einfach bei einer Übersetzung, die beiden Wege des Lebens. Aber eine andere Übersetzung sagt es klarer, das Leben des gläubigen Menschen und das Leben des ungläubigen Menschen. Und da heißt es in Psalm 1, Vers 1, das haben wir jetzt auf Folie, glücklich der Mann, und ich sage auch glücklich natürlich die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Jetzt könnt ihr auch wieder fragen, aber das ist eigentlich gar keine Frage. Wir waren alle mal gottlos. Gottlose. Es klingt ein bisschen hart, wenn man zu jemandem sagt, du bist gottlos. Aber die Bibel meint ja eben, wir sollen den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nachfolgen. Alles andere ist gottlos. Wenn du keinen Verein hast, keinen Kaninchenverein, Kaninchenzüchterverein und was es alles so gibt, den Gärtnerverein und den Fußballverein, dann bist du vereinslos. Und wenn man Gott nicht im Herzen hat, dann ist man gottlos. Und wir waren alle mal gottlos, oder? Sex and Drugs and Rock'n'Roll und was es da so alles gab. Stars, die wir angehimmelt haben, Fußballstars oder Schauspieler, was auch immer. Den Fußballgott, den soll es auch geben. Da beten viele hin, dass die Mannschaft, für die sie sind, nicht absteigt. Die anderen beten für einen Meistertitel, was auch immer. Kennen auch, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Lauter solche Dinge. Habt ihr auch jemanden in der Verwandtschaft? Bei mir ist es so, da sagt jemand, ich mache mir meinen Gott selber. Er hat zwar noch nie erklärt, wie er den Gott macht und was das alles betrifft, wo er sich irgendwo Häppchen nimmt. Irgendwie schnitzt er seinen Gott. Beim Schnitzen wäre er ja eigentlich richtig, gell, wenn man sagt, dass Jesus Zimmermann war. Auch wir waren Sünder und Spötter, so wie es hier gestanden ist. Wir haben so manches abgelästert, also zumindest ich. Da hat der andere zu lange Haare und der andere hat zu kurze. Der andere ist zu dick, der andere ist zu dünn. Der andere schaut recht blöd, der andere hat eine zerrissene Jeans. Und was weiß ich, was uns alles so einfällt, was uns bei dem anderen nicht gefällt. Aber das Gute ist daran, wir haben Buße getan über unser altes Leben. Und die Bibel, sie zeigt uns einfach, wie wir leben sollen. Was in unserem Leben passieren soll und was nicht. Wo sehen wir noch später? Bei den Politikern. Habt ihr schon mal eine Sitzung zugeschaut? Da steht vorne einer und die andere Partei, die dreht sich um. Die hören gar nicht zu. Oder ratschen miteinander. Oder schreiben doch irgendwas in ihr Handy hinein. Der Nächste, wenn nach vorne kommt, der kriegt auch noch Hohn und Spott. Alle werden ausgelacht. Irgendwie hört keiner zu. Es ist traurig. Aber ich glaube, unsere Politiker sind nicht die einzigen. Auch in den anderen Ländern sieht man manchmal, dass sie sogar raufen. Die hauen sich dann noch einfach auf die Birne. Drum denke ich, ist es immer gut, wie der Reinhard auch vorne hier immer wieder sagt, für die Politiker zu beten. Es ist das Wichtigste, nicht zu urteilen, sondern zu beten. Hohn und Spott haben wir auch in der Bibel. Jesus wurde in den letzten Tagen, kurz vor seiner Kreuzigung, hat er richtig was aushalten müssen an Hohn und an Spott. Eine Bibelstelle dazu, 2. Petrus 3, Abvers 3. Da heißt es, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Wo bleibt sie? Sie haben damals schon gemeckert, die Spötter, und jetzt natürlich auch. Jetzt sind fast 2000 Jahre vergangen seit Jesu Tod. Und dann sagen sie, wo kommt er denn? Wann kommt er denn? Und alle denken, es ist eine Verzögerung. Aber wenn wir die Bibel weiterlesen an der Stelle, dann wissen wir, was hat Gott? Gott hat Geduld. Und was für eine? Was hat er schon mit uns Geduld? Was hat er noch mit allen anderen Menschen Geduld? Er wartet darauf, dass sich möglichst viele noch für ihn entscheiden. Das ist eigentlich sein ganzes Denken. Er will, dass Menschen errettet und erlöst werden. Und wir singen immer wieder Weihnachten, Jesus, der Retter, ist da. Wir sollen uns nicht mit den Sündern beschäftigen oder mit ihnen uns umgeben, sondern was sollen wir tun? Psalm 1, Vers 2, sondern wir sollen die Lust haben, am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachzusinnen, Tag und Nacht. Jetzt wird der ein oder andere sagen, oh, das ist schon ganz schön viel. Aber wenn das Wort Gottes mal drin ist, dann ist es in Bewegung und dann hast du das Tag und Nacht irgendwie mit dir, egal in welcher Situation du bist. Und das ist das Wunderbare, dass wir uns nicht mehr mit Gottlosen beschäftigen müssen und mitmachen müssen, sondern, was steht da, Lust am Wort Gottes haben. Freude, wir reden meistens von der Freude, hier steht sogar Lust. Die hebräische Art, das Wort Gottes zu lesen, ist, dass sie es murmeln oder dass sie es laut lesen. Das ist auch ein Tipp für uns, laut zu lesen. Und was machen sie noch? Sie bewegen den Oberkörper dazu. Wer kennt es? An der Klagemauer, wenn sie stehen und beten und dann den Oberkörper dazu bewegen. Das ist vielleicht, weil ich habe mit etlichen gesprochen, wie es ihnen so geht mit dem Wort Gottes. Da hat einer oder zwei haben gesagt, naja, manchmal wäre ich so müde. Es liegt vielleicht an der Brille, hat er gemeint, oder vielleicht am Licht. Aber da ist es eigentlich gut, die Bibel zu packen und einfach mal dann vielleicht ein bisschen zu gehen, hin und her zu gehen, und du wirst nicht müde, das Wort Gottes zu lesen. Übrigens, das ist noch der Zettel von der Annemarie Planet, die vor kurzem über die stille Zeit gepredigt hat. Da gibt es auch gute Tipps dazu, wie man das machen sollte. In letzter Zeit, wie gesagt, habe ich gefragt, wie geht es da mit der stillen Zeit? Oder es ist einfach in einem Gespräch so gekommen. Dann habe ich erfahren, ob Leute in der Bibel lesen oder nicht, wann, wo und wie. Und damit sind wir mitten im Thema Bibel lesen. Bibel lesen ist nämlich, woher weiß ich, wie ich meinen geistlichen Lebensstil gestalten soll, wie ich meinen Lebensweg gestalten soll. Eigentlich doch nur aus dem Wort. Oder hat es dir jemand irgendwie eingeflüstert? Du musst in das Wort Gottes reinschauen, damit du weißt, wie du gehen sollst. Die Bibel nicht nur zur Hand zu nehmen, wie es ich gerade gemacht habe, sondern die Bibel lesen und wiederkauen und wiederkauen. Ich weiß, dass es Zeiten gibt, wo es vielleicht schwer ist, wo man einfach sagt, ich habe zur Zeit keine Lust oder es wird schwer. Aber wir dürfen immer wieder den Herrn anbeten und sagen, Herr, schenk mir wieder die Freude dazu. Warum sollen wir die Bibel lesen? Damit es am Ende unseres Lebens genauso ausschaut, wie der David gesagt hat. Psalm 17, Vers 5, er sagt, meine Schritte hielten sich in deinen Spuren. Meine Tritte haben nicht gewankt. Jetzt zeige ich das einmal mit der Karin ganz kurz da vorne, weil man braucht da immer irgendwas, was bildlich. Die Karin ist jetzt Jesus und Jesus geht jetzt einfach vor mir. Und Jesus geht auf seinen Weg und wenn Jesus einmal so ein bisschen umdreht, damit wir wieder reinkommen, dann gehe ich hinter diesen Spuren. So wie es steht, meine Schritte folgen deinen Spuren. Danke, Karin. Das ist was Simples. Aber meistens ist es so, dass man am Montag schon nicht mehr weiß, was gepredigt worden ist. Und dann kann man sagen, ah ja, da war doch was. Da war doch das mit der Karin. Und der war doch Jesus. Und wir sollen ja Jesus nachfolgen. Und das ist genau zum einen die Bibel lesen und zum anderen wissen, dass ich Jesus nachfolge. Immer hinter Jesus her, bis hin zum Vater. Die Kleinkinder, die marschieren auch meistens den Eltern hinterher. Da waren jetzt vorher ein bisschen größere Kinder gestanden. Die machen jetzt ihre eigenen Wege. Aber das ist gut, dass wir einfach Jesus nachfolgen. Er ist der Weg zum Vater. Wer weiß, was nach dem steht, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wunderbar. Johannes 14, 6b. Also das ist der hintere Teil. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt so viele Leute, die das gerne singen, wenn du mal so durchs Oktoberfest durchgehst, so in ein Bierzelt rein, dann singen sie, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so gut sind oder weil wir so brav sind. So ein Schmarrn. Kann man da einfach mal auf Bayerisch sagen. Da mag vielleicht einer sagen, der an Jesus nicht glaubt, ach komm, hör auf, alle Wege führen nach Rom. Kennt jeder den Spruch, oder? Aber der führt wirklich nur nach Rom. alle Wege. Und du kannst vielleicht beim Papst eine Audienz haben, du kannst dir die Stadt anschauen, aber du kommst nicht damit zu Jesus. Denn nur durch Jesus kommst du zum Vater. Amen. Wie ich so mit den Geschwistern gesprochen habe über stille Zeit oder Bibellesen, da waren tatsächlich eine Handvoll Geschwister, sag mal Handvoll, sag mal lieber fünf, sechs, die gesagt haben, sie lesen die Bibel nicht. Zum einen finde ich es total super, dass sie so ehrlich waren. Zum anderen finde ich es schade. Und ich will nicht jetzt zu irgendeinem sagen, du musst die Bibel lesen. Kein Druck, sondern geh einfach vor Gott und sag, Herr, schenk mir, dass ich die Bibel lesen kann. Schenk mir, dass ich es verstehe. Schenk mir, was ich lesen soll. Sag mir einfach, wie es geht und tu es. Einfache Ermutigung, tu es, lies die Bibel. Oder bei denen, die aufgehört haben, lies sie wieder neu. Lies einfach drin und schau nach, was für dich drinsteht. Du sollst nicht einfach sagen, Hauptsache ich bin errettet. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und jetzt passt es einfach. Jetzt lebst du eigentlich fast wieder so wie vorher. Nein, vielleicht liegt es auch daran, dass du keine Anleitungen lesen willst. Wer mag gern Betriebsanleitungen lesen? Wow, ich bin da. Eine Hand da oben. Ich glaube, das ist nicht ganz so. He? Müssen wir später mal miteinander reden. Stell dir vor, du hast wieder für einen neuen Küchenherd und du hast wieder so einen Schmöker und denkst dir so, ah nein, das kriege ich schon irgendwie hin. Oder du bist am Fernseher und denkst dir, das packe ich auch irgendwie, ein neues Auto. Auch da solche fetten Betriebsanleitungen für ein neues Auto. Stell mir uns vor, du hast ein neues Auto gekauft und denkst dir, okay, die Betriebsanleitung, die tue ich weg, ich weiß, wo der Gang ist, ich weiß, wie ich Gas geben muss, ich weiß, wie ich bremsen muss, das weiß ich alles. Aber sagen wir mal, nach 3 Jahren, 3 Winter sind vergangen und da denkst du, jetzt muss ich doch einmal nachschauen, wie die Sitzheizung angeht. Ist ein bisschen ein Schmarrn, aber der gehört auch mal dazu. Ähnlich kann es sein mit der Bibel. Wie soll ich es lesen? Wann soll ich es lesen? Und wo soll ich es lesen? Diese Bibel ist meine erste Bibel. Als ich mich für Jesus entschieden habe, das war der zweite Advent-Sonntag 1988. Zu Weihnachten schenkt mir meine Frau eine Bibel. Da steht drin, in inniger Liebe, deine Sissi. Schon schön. Schön, gell? Jetzt wisst ihr, wie ich sie früher genannt habe, Sissi. Und dann hat sie dazu geschrieben, das Licht soll dir leuchten auf all deinen Wegen immer da. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das passt ja direkt zur Predigt eben, dass Jesus der Weg ist. Auf all meinen Wegen ist Jesus der Weg. Und jetzt habe ich aber zu Gott gesagt, so, jetzt hast du ein Problem. Das war eins meiner ersten Gebete. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt bin ich dein Kind und ich lese nicht gern. Tageszeitung, ja, illustriert ich vielleicht noch, aber ein Buch. Ich habe 3-mal ein Buch angefangen, immer wieder bis ungefähr Seite 50. Dann habe ich es weggelegt für Wochen. Dann habe ich wieder von vorn angefangen, weil ich nicht gewusst habe, um was es ging. Und das 3-mal und da habe ich mir gedacht, oh Herr, jetzt hast du ein Problem. Aber du hilfst mir, du gibst mir Gnade. Und dann habe ich es tatsächlich, ich wollte es in einem Jahr lesen und er hat es mir geschenkt. In gut 10 Monaten bin ich mit diesem Neuen Testament durchgekommen. Dann habe ich gedacht, wow Herr, erste Gebetserhörung. Und so soll es eigentlich bei allen anderen auch sein. Wenn du sagst, ich kann es nicht lesen, das gibt es nicht. Bitte Gott, immer hat es lesen, dann wirst du es auch lesen können. Weil diesen Wunsch, den wird er wirklich jeden erfüllen. Der Paulus, der hat auch die Leute ermutigt. In Kolosser 3, Vers 16 steht, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Also es soll wohnen bei uns und es soll nicht irgendwie wohnen, sondern wirklich in uns drin wohnen. Dass wir es richtig im Herzen haben. Wir werden am Ende Nach der Predigt werden wir noch ein Lied singen und das singen wir gerne. Ich schaffe Raum für dich, heißt es da. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was immer du willst, Herr. Welchen Raum schaffen wir, wenn wir die Bibel nicht lesen? Ist es im Wohnzimmer das Regal, wo verschiedene Übersetzungen drinstecken und wo man dann doch nicht liest oder kaum liest? Welchen Raum schaffe ich dem Herrn? Vielleicht sagt der eine oder die andere, ich sehe so schlecht, ich höre so schlecht. Es gibt immer irgendwie eine Bibel in großen Buchstaben, es gibt eine Hörbibel. Wenn du da Probleme hast, komm zu uns, dann kriegst du eine geschenkt. So ist gut. Damit unsere Gedanken und Worte und Taten von Jesu Wort beeinflusst werden. Das ist wichtig. Klickst du mal die nächste Folie an. Das ist eine Wandinschrift eines englischen Klosters. Da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ihr könnt es gerne abfotografieren. So kann es auch gehen. Und was erfahren wir hier? Es beginnt bei den Gedanken. Es fängt bei den Gedanken an. Der Römerbrief kommt in etwa genauso hin. Römer 12, Vers 2 sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut vollkommen ist und was ihm gefällt. Unser ganzes Denken neu ausrichten. Das ist das Wichtigste, was passieren muss, wenn wir unser Leben Jesus geben, dass wir anhand der Bibel uns neu ausrichten. Dass das Alte irgendwie weg ist und das Neue gepflegt wird. Die Bibel ist unser Ratgeber für den Single, für den Ehemann, für die Ehefrau, für die Kinder, für die ganze Familie, für jung und alt. Das Wort Gottes ermahnt, ermutigt, korrigiert, überführt, prüft, es beschenkt dich und noch was, es baut auf. Erst letzte Woche haben wir Hauskreis gehabt und da kommt eine Schwester und sagt, ich war total am Ende, ich wusste gar nicht mehr, wie es mit meinem Leben weitergeht. Und dann sagt Gott zu mir, lies Matthäus. Und dann hat ich verkürze einfach und dann hat sie gesagt, ich habe Matthäus gelesen und ich habe totale Weisung bekommen. Ich bin nach dem gegangen, wie es da drin steht und es ist so gut geworden. Wie schön ist es, was für ein schönes Zeugnis ist es. Na, die Karin hat vorher vom Wort Gottes gesprochen. Es ist von höchster Wirksamkeit, um Gottes Wille in unserem Leben zu erfüllen. Die Welt, die hat ihre Welterschauung, da können wir nicht mitmachen. Aber es ist wichtig, wie da steht, wir müssen eine andere Gesinnung haben. Wir können da nicht mehr mitmachen, was die Welt uns vorgaukelt. Und wenn wir schauen, die Welt liegt doch wirklich im Argen. Da ist Habsucht, Egoismus, ich habe mir ein paar Dinge zusammengeschrieben, humanistisches Denken, Machtbestreben, Neid und Hass, Rache und unflätige Sprache, sexuelle Unreinheit, gottlose Unterhaltung, Missbrauch von Alkohol und Drogen, Egoismus, Habsucht und du könntest es so und so noch verlängern. Vielleicht sagt der ein oder andere, das passiert mir nicht, oh, oh, oh. Da haben wir Prahlen und Stolz vergessen da bei der Auflistung. Wir brauchen bloß an Petrus zu denken. Petrus hat Jesus verleugnet. 3 Jahre ist er mit ihm gegangen. Und wer weiß, was wir gemacht hätten. Es heißt ja auch nicht nur Petrus, sondern all die anderen Jünger haben das Gleiche gesagt, nämlich, und wenn wir mit dir sterben müssen, das wird nicht passieren. Wir verleugnen dich nicht. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Noch was Schlimmeres, der Judas, der Iskariot, der, von dem steht in Johannes 13, Vers 2 was drin. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, den Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Was sehen wir da? Aus dem Herzen kommen diese Gedanken. Und Satan hat es geschafft, das Herz von Simon Iskariot so umzugestalten, dass er ihn verriete, dass er ihn verraten hat. Was heißt es? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Gibt es auch eine Bibelstelle, wo es dann heißt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Lästerung, Neid und so weiter. Und das ist katastrophal. Und so müssen wir auf unser Herz aufpassen. David gibt uns wieder ein gutes Beispiel. Er lief in den Spuren Gottes und er ist nicht gewankt. Und trotzdem wissen wir, dass er nicht ohne Schuld war. Dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und im Psalm 139, die Verse 23 und 24 steht: Durchforsche mich, o Herr, das ist ein gutes Gebet, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Der Weg durch das Wort, der Weg, der das Wort selbst ist, Jesus Christus. Hol mich zurück auf den Weg. Jesus ist der Weg, das wusste schon David und die Apostel natürlich, wir wissen es, die Urgemeinde hat es gewusst und es geht bis in die Ewigkeit hinein. Und ich komme zum Schluss, wer hat in der Apostelgeschichte etwas gelesen von dem Weg oder dem neuen Weg? Einfach mal, wenn es jemand gelesen hat, ein paar sind da, dann merkt man, das sind die, die oft graben im Wort. Der Paulus, der hat ein Gespräch mit dem Statthalter Felix. Und die Juden haben zu diesem, wo Paulus gegangen ist mit dem Urchristentum, die haben gesagt, sie sind eine Sekte, also eine Abspaltung vom Judentum. Und der Paulus hat diesem Statthalter Felix aber erklärt, wir sind keine Sekte, sondern das ist der neue Weg oder der Weg. Ist vielleicht so 5, 6, 7 Mal in der Apostelgeschichte erwähnt. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 24, 14, aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. So Paulus bekennt sich zum Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Das ist dann der neue Weg. Und er sagt, ich glaube an all das Alte vom Alten Testament. Und wir können sogar noch sagen, wir glauben auch noch an das Neue Testament und gehen den Weg Gottes mit hoffentlich Klarheit und Entschiedenheit. Das Christentum wird hier treffend als Weg bezeichnet, den man sein ganzes Leben geht, weil er das Leben oder der Weg des Lebens ist. Jetzt komme ich zur letzten Bibelstelle, Apostelgeschichte 26 ab Vers 28. Jetzt hat der Statthalter gewechselt, jetzt heißt er Festus und es gibt den König Agrippa. Und die finden eigentlich nichts, was verkehrt ist bei Paulus. Und Paulus sagt noch einen Vers davor, Agrippa, König Agrippa, glaubst du? Und seine Antwort darauf ist, jetzt sagt der Agrippa, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Und dann sagt Paulus, ich bete zu Gott, entgegnete Paulus, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder lang Christen würden wie ich. Denn Paulus war auch das Wichtigste, dass andere Menschen Jesus annehmen. Und ich habe extra diesen Bindestrich da stehen lassen nach dem Würden wie ich. Weil der Bindestrich führt eigentlich zu dir, wenn du Jesus noch nicht kennst. Wenn du Jesus dein Leben noch nicht gegeben hast, vielleicht da beim Bildschirm jemand zuschaut, dann tu's. Wir führen ein gutes Leben. Mein ehemaliger Arbeitskollege hat mal gesagt, Was ist, wenn das alles nicht stimmt, was du mir da erzählst? Dann sage ich, dann habe ich anhand mit dieser Anleitung ein gutes Leben geführt. Über zig Jahre, habe keinen Ehebruch gemacht, habe dies und jenes nicht gemacht, habe versucht, nach dem zu leben. Und trotzdem bin ich nicht der Beste, aber ich kann zu Gott gehen und sage, vergib mir wieder. Und ich glaube es einfach, dass das passieren wird, was in der Bibel steht. Und dass ich die Ewigkeit beim Vater verbringen werde. Und genauso soll es für dich sein. So wie er gesagt hat, der Paulus, er wünschte sich, jeder würde es tun. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum er es nicht tut. Weil man muss nichts bezahlen dafür, sondern man sagt nur, ich übergebe mein Herz jemand anderen, nämlich Jesus Christus. Und da haben wir ein Herzensgebet, wenn du das beten möchtest. Wir machen das so, ich bete es natürlich übers Mikrofon und alle sprechen das laut mit mir. Es wird ein bisschen gebrummelt, weil wir nicht alle im gleichen Tempo sind, aber macht nichts. Aber so fällt es nicht auf, wenn einer da ist oder eine da ist, die einfach sagen, ich will auch das beten, aber ich schäme mich irgendwie. Muss ich nicht schämen, aber trotzdem, jetzt beten wir das Herzensgebet. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Durch mein Leben begleitet. Wie schön ist es, da ist Jesus wieder dabei, der uns begleitet, der uns vorangeht und wir hinterhergehen dürfen. Die Lobpreisgruppe darf jetzt nach vorne kommen. Wir werden jetzt dieses Lied singen. Ich schaffe Raum für dich. Und du kannst selber mit Gott jetzt sprechen, mit dem Heiligen Geist sprechen. Wo möchtest du Raum schaffen für ihn? Wo ist vielleicht noch einiges an Platz übrig, wo er noch nicht so die Vorherrschaft hat? Oder wo du vielleicht, sagen wir mal, in anderen Wegen wieder gegangen bist? Lass einfach das für dich in dem Lied einfach vor Gott kommen. Und ihr Lieben, denkt dran, lest die Bibel.